Zur Sendung Höre Israel begrüßt Sie ganz herzlich am Freitag der Osteroktav Andreas Bücher. Wir bereiten uns heute auf die Texte vom kommenden Sonntag, dem Oktavtag von Ostern vor, dem Weißen Sonntag und seit dem Jubeljahr 2000 auch dem Tag, wo das Fest der göttlichen Barmherzigkeit begangen wird. Unser Referent heute ist Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Er ist uns live aus Jerusalem zugeschaltet. Er ist Buchautor und Reiseleiter zusammen mit seiner Frau Luisa, Reiseleiter im Heiligen Land. Er ist auch Experte für biblische Archäologie. Und ihn begrüße ich jetzt ganz herzlich. Grüß Gott, Herr Dr.
Ja, grüß Gott, ich grüße Sie ganz herzlich auch aus Jerusalem, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Herr Bücher.
Ja, Sie haben einige Bücher geschrieben im Infofeld zu dieser Sendung. Finden Sie die ganze Liste der Bücher. Die beiden neuesten Bücher sind Glaube macht uns stärker und dann gibt es noch Berge im Land der Bibel. Das sind Erfahrungen einmal, die Sie gesammelt haben?
Ja, sind es Reportagen aus verschiedensten Lebensbereichen, wo sozusagen gemeinsam der Leser mit dem jungen Brasilianer Raphael seinen verschollenen Vater sucht. Er sitzt mit dem Mönch Jacques Morin auf dem Motorrad, als dieser in einer abenteuerlichen Fahrt dem IS-Terror entflieht und viele andere spannende Geschichten, wo immer der Glaube doch letztlich den Sieg davonträgt bei allen hoffnungslosen Situationen dieser Menschen.
Also Geschichten, die das Leben geschrieben hat und die den eigenen Glauben auch stärken können.
Aha. Ja, so können wir sagen, genau. Aha.
Und das zweite ist über Berge im Land der Bibel.
Ja, ich versuche Sie da sozusagen als Fremdenführer oder als Bergführer mit hinaufzunehmen in die heiligen Berge. Denn in den Bergen, oder auch im Alten Testament, wird immer auch wieder gesagt und gezeigt, dass man dort Gott näher ist. Die Gottesbegegnung zum Beispiel auf dem Berg Sinai mit Mose, Jesus, der Verklärte auf dem Berg Tabor und viele andere Berge, die ich sozusagen vorstelle und den Leser mit hinaufnehme auf diese Berge und ihnen einfach die Botschaft dieser Berge zu vermitteln versuche.
Das entspricht ja ganz dem Leben Jesu im Heiligen Land. Die Berge gehören einfach dazu. Ja, beginnen wir, bevor wir jetzt die Texte betrachten, mit einem Gebet zum Heiligen Geist. Ich habe es aus unserem Gotteslob genommen. Es ist dem byzantinischen Stundengebet entnommen. Himmlischer König, Tröster, du Geist der Wahrheit, überall bist du zugegen und alles erfüllst du. Hort der Güter und Spender des Lebens. Komm und nimm Wohnung in uns. Mach uns rein von jedem Makel und rette, du Gütiger, unsere Seelen. Ja, wir hören nun die erste Lesung vom kommenden Sonntag. Die erste Lesung ist der Apostelgeschichte entnommen. Im Kapitel 4 sind es die Verse 32 bis 35 und im Anschluss daran wird Dr. Fleckenstein diese Texte uns näher bringen und seine Gedanken uns dazu mitteilen. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte.
Ist Teile nicht eine wunderbare Sache? Trotzdem muss ich zugeben, dass es in der Realität nicht immer ganz so einfach ist zu teilen. Wenn ich von etwas zu viel habe, fällt es mir leichter, einiges davon abzugeben, sei es Geld oder auch Zeit. Ist das Gut darüber hinaus aber knapp, dann wird das schon ein echtes Opfer. Ich überlege mir vielleicht zweimal, ob ich wirklich teilen möchte, vor allem auch mit wem. Und wie war das damals in der Urgemeinde in Jerusalem? Vor 2000 Jahren? In unserem Text aus der Apostelgeschichte erfahren wir, dass die ersten Christen nicht nur ein bisschen miteinander geteilt haben. Einige von ihnen gaben sogar ihren ganzen Besitz auf und verteilten ihn unter die Gemeinde der Jesusfreunde. Haben sie es damit nicht zu sehr auf die Spitze getrieben? Bei näherer Betrachtung unseres Textes könnte man fast schon von sozialistischen Zuständen damals in Jerusalem sprechen. Der Sozialismus unserer Tage, wie er beispielsweise in China praktiziert wird, will jedoch Religion und damit auch Jesus abschaffen. Seine Vertreter wollen ohne Gott den Himmel auf Erde schaffen. Das ist aber von vornherein zum Scheitern verurteilt, wie uns der Zusammenbruch des Kommunismus in den Ostblockländern gezeigt hat. Der von Gott getrennte Mensch bleibt immer in Selbstsucht verstrickt und ist kaum in der Lage, sich aufopfernd für andere hinzugeben. Natürlich sollen wir daran arbeiten, unsere Gesellschaft lebenswerter zu gestalten. Keine Frage. Religion ist nicht Opium für das Volk als Vertröstung auf ein besseres Jenseits. Das beweist schon die Gütergemeinschaft in der Urkirche. Jedoch hat sie nie den Anspruch erhoben, den Himmel auf Erden zu schaffen. Ihr Antrieb war die Dankbarkeit und die übergroße Freude und Liebe, die unter ihnen herrschten. Aus der erlebten Vergebung durch Jesus war alles andere unwichtig, auch der eigene Besitz, sodass sie ihn gerne für die Liebe zum Nächsten aufgaben. Auch wenn sich diese Art von christlichem Sozialismus in Jerusalem auf Dauer für unsere Gemeinden heute nicht als normgebend durchgesetzt hat, wie die eucharistische Feier oder der sonntägliche Gottesdienst, so bleibt das bereitwillige und freudige Geben an Bedürftigen zu allen Zeiten immer ein wichtiges Merkmal der Christen. Im Vers 32 unseres Textes heißt es: Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Das ist doch eine sehr klare Aussage. Klingt fast schon fast utopisch. Alle haben sich vertragen. Jeder liebte jeden. Was für eine Harmonie. Klingt schon fast nach Einheitsbrei mit dem Verbot der eigenen Meinung. Ein Herz und eine Seele könnte auch der Titel eines modernen Kitschromans sein. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, mal Hand aufs Herz. Weckt diese Redewendung in uns nicht auch eine Sehnsucht nach einem aufrichtigen, ehrlichen Miteinander, in dem jeder als Mensch geachtet und akzeptiert wird? Eine Sehnsucht daran auf ein faires und friedvolles Leben in Staat, Kirche und Gesellschaft? Vielleicht erinnern wir uns noch, bei welcher Gelegenheit wir zuletzt den Ausdruck ein Herz und eine Seele verwendet haben. Vielleicht mit guten Freunden, mit denen wir uns bestens verstanden und in unserer Freizeit vieles gemeinsam unternommen haben. Vielleicht, wie wir als Ehepaar im Herbst unseres Lebens die Wechselfälle des Alltags miteinander gemeistert haben. Vielleicht an unvergessliche Stunden in unserer Familie, in der niemand sich aufspielte und jeder in seiner Eigenart geachtet und akzeptiert wurde. Doch zurück zu den Menschen in der Urgemeinde von Jerusalem. Diese hatten erst kürzlich erfahren, dass Jesus durch seine Auferstehung von den Toten ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt hatte. Da wurden alle anderen Themen nebensächlich. Streit, Zwistigkeit, Sorgen um den Alltag, das Streben nach Anerkennung und Profit, die Arbeit und selbst das Vergnügen. Da gab es ein neues Zentrum in ihrem Leben, Jesus. Jesus, die Mitte ihres Herzens. Dieses neue Zentrum stellte ihnen ein neues Ziel vor Augen, Menschen für Jesus zu begeistern, das Leben für ihn zu leben. Und so kam es, dass sie wirklich ein Herz und eine Seele waren. Liebe, Freude, Herzlichkeit prägten ihr Verhältnis zueinander. In solch einer Atmosphäre fiel es ihnen leicht, opferbereit zu leben, sich ganz der Sache Jesu und dem Mitmenschen hinzugeben. Die Intention der Christen in Jerusalem damals war ganz klar. Die Menschen um mich herum haben dieselbe Lebenswende erfahren wie ich. Sie leben in der gleichen Freude wie ich. Denen muss ich doch etwas Gutes tun. Und nicht nur das. Es kann doch nicht sein, dass du neben mir leidest, wenn ich es verhindern könnte. Es kann doch nicht sein, dass du hungrig ins Bett gehen musst, dass deine Kinder darben, dass du nichts zum Anziehen hast und ich helfe dir nicht. Wäre das nicht der blanke Hohn, die Not meiner Brüder und Schwestern zu sehen und da mitleidig und salbungsvoll für sie zu beten und sie dann in ihrem Elend und ihrem Hunger allein zu lassen, während ich mir den Bauch vollschlage? Gerade ein abstruser Gedanke. So haben sie alles geteilt, was sie hatten. Diese Menschen waren sich bewusst, dass sie durch die Taufe in eine neue Familie hineingeboren wurden. Und dass man in einer Familie alles teilt, ist doch selbstverständlich. Der Antrieb ihrer neu gewonnenen Großfamilie. Dort ging man so innig und herzlich miteinander um, sodass alle von einer solchen Freude geprägt waren, dass sie gar nichts anderes konnten, als einander zu helfen. Ihr Tun war geprägt von dem für dich. Ist das nicht auch für uns heute nachahmenswert? Indem wir uns auf den Geist einstimmen, der in der Urgemeinde geherrscht hat? Selbstlose Liebe, überschwängliche Freude, aufrichtige Anteilnahme. Das sind die Grundvoraussetzungen für das Motto, lasst uns miteinander teilen. Aber so etwas kann man nicht von oben verordnen. An solchen Verordnungen sind ganze Regierungen gescheitert, weil ein paar Funktionäre von oben herab diktieren wollten, wie es funktionieren soll. Dabei fehlten selbstlose Liebe, Herzlichkeit, Freude. Wenn aber diese Grundstimmung der Liebe unter uns herrscht, dann haben Angst, Zweifel, Abneigung, Misstrauen keinen Platz mehr unter uns. Wenn wir unseren Nächsten mit den Augen Jesus zu sehen, dann erkennen wir, wer er ist. Ein geliebtes Kind Gottes. Ein Mensch, der Vergebung erfahren hat. Der frei ist. Über den und mit dem ich mich freuen kann. Auch wenn wir heute keine so radikale Gütegemeinschaft wie die ersten Christen leben, so stellt sich doch immer noch die Frage, wie können wir dieses alles miteinander teilen? Auf jeden Fall sollte es uns ein Anliegen sein, dass unser Nächster alles hat, was er zum Leben braucht. Und wenn ich in der Lage bin, einen vorhandenen Mangel zu beheben, dann tue ich das. Egal, ob es Einbußen für mich bedeutet oder nicht. Das kann auch durch meine Dienstleistungen geschehen. Wenn zum Beispiel das Auto meines Nachbarn kaputt ist und ich es reparieren kann und ihm so finanzielle Belastungen erspare, dann tue ich das. Das geht aber auch völlig immateriell. Wenn ich merke, dass jemand mich dringend zum Reden braucht, ein offenes Ohr, Ablenkung durch ein gemeinsames Kaffee trinken, dann kann ich diesen Mangel füllen, indem ich meine Zeit mit ihm teile. Denn Gemeinschaft ist es, was uns Christen ausmacht. Wir leben von Verbindlichkeiten, von Anteilnahme, davon, dass wir Leben und Glauben miteinander teilen. Das Kennzeichen der ersten Christen bestand darin, dass sie füreinander gesorgt haben. Das sollte auch für uns die Säule des Miteinanders sein. Wir sorgen uns umeinander, wenn wir alten und kranken Menschen helfen, mit ihrem Leiden, Einschränkungen, wenn sie mit dem Alltag nicht mehr zurechtkommen. Vielleicht durch Fahrten zum Arzt, wenn jemand über 80 Mühe hat, allein den Doktor aufzusuchen. Oder wenn einem Emigranten das Lesen von den behördlichen Briefen schwerfällt. Dann ist es ein Ausdruck des Füreinandersorgens, wenn wir ihm zur Seite stehen. Es gibt doch nichts Schlimmeres als eine anonyme Gemeinde, wo Menschen über Jahre hinweg am Gottesdienst teilnehmen und keinerlei Kontakte finden. Deshalb nochmals die Frage, was macht Urkirche von heute aus? Dass wir uns nicht egal sind, dass wir füreinander beten, füreinander sorgen. Sorgen im wahrsten Sinne des Wortes, am anderen interessiert sein, ihn in Gedanken begleiten, nachfragen. Das heißt nicht, dass wir keine Meinungsverschiedenheiten haben dürften. Es darf auch mal knallen. Aber wenn die Grundlage stimmt, dass wir am Reich Gottes arbeiten wollen, dann wird unter uns ein Zusammenhalt und eine Atmosphäre entstehen, die begeistert und die andere anzieht. Wo Menschen, die uns begegnen, vielleicht zum ersten Mal erleben, was es bedeutet, ein Herz und eine Seele zu sein.
Hier ist Radio Horeb mit der Sendung Höre Israel. Wir betrachten die Messlesungen vom kommenden ersten Sonntag nach Ostern vom Weißen Sonntag. Unser Referent in dieser Sendung ist Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Er ist Buchautor, Reiseleiter im Heiligen Land und Experte für biblische Archäologie. Wir kommen nun zum Evangelium. Es ist dem Johannesevangelium entnommen. Aus dem Kapitel 20, die Verse 19 bis 31. Johannesevangelium, Kapitel 20, Verse 19 bis 31. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Auslegung des Evangeliums möchte ich als ein Gespräch mit dem Apostel Thomas gestalten. Lieber Thomas, ich habe den Eindruck, dass du deinen Meister aufmerksam beobachtet hast, dessen Weg ja auch dein eigener werden sollte. Manche Leute nennen dich den Zweifler. Ich denke, du warst vielmehr ein Wissbegieriger, der die richtigen Fragen stellte, der auf der Grundlage seiner Vernunft glauben wollte. Ja, von meinem Charakter her konnte ich nichts als selbstverständlich hinnehmen. Ich hinterfragte, was mir rätselhaft vorkam. Wozu sollte Gott uns Menschen Vernunft gegeben haben, wenn Glaube etwas Unvernünftiges wäre? Wenn manche behaupten, Glauben heißt nicht Wissen, so sind sie nach meiner Meinung auf dem Holzweg. Denn Glaube heißt für mich ohne Vorbehalte auf Gott vertrauen. Lieber Thomas, Glück ist planbar, Karriere auch, las ich vor kurzem den Werbeslogan eines großen Konzerns. Wer möchte nicht glücklich werden und Karriere machen? Diese Firma hat sich anscheinend zur Aufgabe gemacht, Menschen Sicherheit, Unabhängigkeit und Vertrauen für die Zukunft zu geben. Wer sich ihr anvertraue, würde zu einem aktiven, gestaltenden, positiven Menschen werden, der ganz genau wisse, wohin er wolle. Unter diesem Blickwinkel gesehen, wäret ihr Apostel wohl nicht die besten Ansprechpartner für solche Macher gewesen. Zwar stand auch ihr vor der Aufgabe, eure Zukunft zu gestalten, Pläne zu schmieden und einen neuen Weg einzuschlagen. Doch ihr habt darauf zunächst mit erschrockenem Herzen reagiert. Ja, wir waren auf dem Weg nach Jerusalem. Die berühmte Tempelstadt platzte kurz vor dem Passiafest aus den Nähten. Glücklicherweise hatte Jesus gute Freunde in dem Vorort Bethanien. Dort fanden wir Quartier. Dabei lag etwas in der Luft, das uns Jünger verstörte. Jesus hatte angedeutet, dass wir nicht mehr lange zusammen sein würden, dass er leiden und sterben müsse. Wir waren entsetzt über das Ansinnen unseres Meisters, nach Jerusalem zu gehen. Rabbi, noch eben wollten dich die Juden steinigen und du gehst wieder dorthin. Wie konnten wir ein solches Verhalten verstehen? Also schlug ich in meine Loyalität zu Jesus vor, lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Als Jesus unsere verwirrten und verängstigten Gesichter sah, beruhigte er uns mit den Worten, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott, glaubt an mich. Seltsam, Jesus schickte an diesem Abend keinen von uns Jüngern voraus, um für den nächsten Tag eine Unterkunft zu bereiten, wie es immer gewohnt war. Im Blick auf seine Lebensreise durch die Zeit deutete er an, dass er selbst schon mal vorausgehen und das Quartier bei seinem Vater am Ende seines Weges vorbereiten wolle. Ehrlich gesagt, mir war es nicht wohl bei diesen Worten. Das schöne Leben mit ihm, die gemeinsamen Reisen, das abendliche Beisammensein in den Quartieren, immer in der Nähe des Meisters, das sollte jetzt alles aufhören, wenn Jesus von uns ging? Als hätte er meine Gedanken erraten, fügte er ermutigend hinzu, und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Nein, rief ich dazwischen, wir wissen ihn nicht, Herr. Wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg kennen? Kein Mensch weiß, wo das Himmelreich liegt und welchen Weg wir einschlagen müssen, um am Ende dorthin zu kommen. Die Antwort erschütterte mich und meine Freunde total. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das war ein klarer Wegweiser zum Himmel. Wer Gott finden und sein ewiges Reich kommen will, der muss nicht viel wissen und nicht viel verstehen. Der muss sich nur an Jesus halten. Da ging mir endlich ein Licht auf. Bei ihm ist Raum für die unterschiedlichsten Lebensentwürfe und Biografien. Da ist Platz für all unsere Möglichkeiten und Grenzen, für unsere Stärken und Schwächen, für unsere Hoffnungen und Träume, aber auch für unsere Unsicherheiten und Ängste, für unsere erschrockenen Herzen. Da ist kein Weg vergebens, weil Gott selbst auf krummen Wegen gerade schreibt. Also brauchte sich unser Herz nicht mehr verwirren lassen. Lieber Thomas, trotzdem musst du entsetzt gewesen sein, zu sehen, wie dein Meister am Kreuz endete. Hast du dieses Ende nicht auch in Frage gestellt? Natürlich drängte sich mir die Frage auf, muss dieser Weg wirklich in eine Sackgasse enden? Und dann noch so ein Pech, etwas Unglaubliches verpasst zu haben? Da sollte Jesus, der vor 2 Tagen ans Kreuz geschlagen worden war, zu den anderen gekommen sein? Ja, genau der Jesus, den wir mit eigenen Augen gesehen haben, wie er ins Grab gelegt wurde? Aus, Ende, vorbei. Als ich das Haus verließ, waren die anderen genauso niedergeschlagen und ratlos wie ich. Doch als ich zurückkam, schienen sie plötzlich wie ausgewechselt. Kein Vergleich zu vorher. So voller Hoffnung und Freude. Jesus würde leben und wäre bei ihnen gewesen. Unmöglich. Ich konnte das nicht glauben. Wenn Jesus wirklich lebte, dann musste er mir das schon selber zeigen. Wenn ich nicht die Male und die Nägel an seinen Händen sehe, wenn ich meine Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht, war meine Reaktion. Aber lieber Thomas, du wurdest also den Verdacht doch nicht los, es handele sich bei den Berichten deiner Jesusfreunde von Erscheinungen des Auferstandenen letztlich doch nur um Einbildung. Heute würden wir sagen um Projektion. Ich wollte einen konkreten Beweis. Wie sollte ich mich bereit finden zu glauben, dass ein Angenagelter, ein Gekreuzigter, ein Gestorbener und Begrabener auferstanden ist, wenn ich ihn nicht berühren konnte? Ja, Thomas, in der Politik würde man bei uns in solch einer Situation von vertrauensbildenden Maßnahmen sprechen. Ich tat mir einfach schwer, weiter an Jesus zu glauben. Zu tief saß die Enttäuschung dieses schwarzen Freitags in mir. Die Erzählungen der anderen Jünger über ihre Begegnung mit dem Auferstandenen konnten mir nur ein müdes Lächeln entlocken. Ha, ihr könnt gut reden, aber ich glaube nur das, was ich sehe. Als enttäuschter Mensch war ich sehr vorsichtig. Man konnte mir nicht einfach um den Finger wickeln. Das schreckliche Geschehen auf Kolkata hatte nicht nur Jesus tödlich verwundet, sondern auch meinen Glauben. Da brauchte ich mehr als Worte, um das Vertrauen wiederzugewinnen, vor allem eine zeichenhafte Sprache. Und Thomas, wie lange hat es gedauert? Eine ganze Woche war schon vergangen. Unerträglich das Ganze. Die anderen reagierten ganz aufgeregt. Und ich? Mich hatte man wohl vergessen. Dabei war ich genau wie Sie die ganze Zeit mit Jesus unterwegs gewesen. Ich kam einfach nicht mehr mit. Vielleicht sollte ich doch wieder zu meiner Arbeit als Fischer am See Genezareth zurückkehren, als weiterhin bei diesen Leuten zu sein. Sie schienen etwas zu haben, was mir fehlte. Aber ich kann dir sagen, auf Jesus ist Verlass. Da stand er plötzlich wieder da. Genauso wie ihn die anderen gesehen hatten. Und er rief mich gleich zu sich. Ich dachte zuerst, jetzt kommt eine Gardinenpredigt mit erhobenem Zeigefinger. Geh weg, du Zweifler, oder so. Aber nein, mir war, als wüsste er genau, was ich die ganze Woche über durchgemacht hatte. Liebevoll zeigte er mir seine Wunden, damit auch ich erkannte, dass er selbst es war und kein Schwindel dahinter steckte. Ich schämte mich gewaltig, fiel vor ihm auf die Knie und stammelte, Jesus, mein Herr und mein Gott. Und damit veränderte sich mein ganzes Leben. Alles hatte wieder einen Sinn. Ich durfte die Wunden Jesu berühren, meine Finger auf seine Wunden stillen legen. Thomas, etwas gar nicht so selbstverständlich unter uns Menschen. Wir kennen eher, dass in Wunden gerührt wird. Lieber nicht daran rühren, an etwas, das sehr weh tut. Gräben aufreißen und Misstrauen schüren. Da musste Jesus schon großes Vertrauen zu dir gehabt haben, wenn er vor dir seine Wunden und Verletzungen offenlegte. Wenn du deine Finger auf seine Wundenstellen legen durftest. Dieses Zeichen habe ich sehr wohl verstanden. Jesus vertraute mir immer noch, obwohl ich fast den Glauben an ihn verloren hatte. Er erinnerte mich mit seinen Wunden daran, wie sehr damit seine Liebe unter Beweis gestellt hatte. Es waren nicht die Wunden eines unbelehrbaren Fanatikers, nicht die Wunden, die nach Rache riefen. Wunden, die zwar nicht mehr bluteten, aber immer wieder aufbrechen konnten, wenn sie neu verletzt wurden. Auch heute noch. Thomas, nachdem sich Jesus mit seinen unverwechselbaren Erkennungszeichen gezeigt hatte, sagte er, der Friede sei mit euch. Ja, das war sehr wichtig für uns. Hatten wir uns doch bis dahin noch in den Schulzeitungen gestritten, wer ihn beraten hatte, wer eigentlich den Stich gelassen hatte. Friede sei mit euch. Für uns fließt jetzt alles wieder gut. So gut, dass er gleich auch Eiter gab, wie mich der Vater gesandt hatte, so sende ich euch. Thomas, schon ziemlich verrückt. Eigentlich hätte Jesus auch sagen können, dass er den Auftrag des Vaters an euch versprengten und verängstlichen Haufen nur unter Vorbehalt und mit schweren Bedenken hätte weitergeben würde. Aber keine Rede davon. Macht so etwas nie wieder. Nicht so was, hat er gesagt. Jesus schenkte uns seinen Frieden. Unser Versagen in der Vergangenheit existierte nicht mehr für ihn. Ausgelöscht, vergessen. Thomas, gilt es auch für uns? Ja, er will auch heute euch seinen Frieden weitergeben. Wenn ihr Frieden untereinander habt, dann kann der Heilige Geist, so wie bei uns am Pfingstfest, auch über euch kommen und euch für euren Auftrag und eure Berufung stark machen. Ich betone es noch einmal, dieser Frieden ist aber an Vergebung und an Verzeihen gebunden. Jesus hatte uns Jüngern alle Schuld, die wir auf uns geladen hatten, vergeben und uns beauftragt, das Gleiche zu tun. Darin steckte eine klare Botschaft, sowohl für uns als auch für euch heute. Vergebt allen, die euch etwas zuleide getan haben. dann kann diese Vergebung nach dem Schneeballprinzip um sich greifen und wahrer Frieden erfahren werden.
Christos Anesti Eknekron Thanaton Thanaton Patisa.
Hier ist Radio Horeb, Sie hören die Sendung Höre Israel. Wir haben die Messlesungen vom kommenden Sonntag betrachtet, vom Weißen Sonntag. Vielen Dank an Dr. Fleckenstein für Ihre Gedanken und die Art, wie Sie uns diese Texte näher gebracht haben. Jetzt ist es Zeit für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mit in diese Sendung einzubringen. Die Telefonnummer in diese Sendung lautet 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zunächst die 0049, dann die 89-517-008-008. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Dr. Fleckenstein ist uns live aus Jerusalem zugeschaltet. Herr Dr. Fleckenstein, heute ist ja ein besonderer Tag. Bei uns ist der Freitag der Osteroktav und in den orthodoxen Denominationen wird heute der Karfreitag gefeiert.
Ja, wird heute der Karfreitag gefeiert. Aber es gibt auch eine schöne ökumenische Seite, nämlich seit einigen Jahren sind etliche Gemeinden, katholische Gemeinden im Heiligen Land bereit und die Orthodoxen sind auch bereit, miteinander zu feiern. Das heißt, die Orthodoxen feiern mit uns Katholiken das Weihnachtsfest am 24. Dezember und wir Katholiken feiern mit ihnen heute Ostern. Und das ist ein Zeugnis für die Gemeinde. Mein Schwager, Herr Bruno Luis, ist ja Gemeindepfarrer in der Nähe und er feiert heute mit seinen orthodoxen Brüdern Karfreitag.
Und gibt es da Unterschiede zum katholischen Karfreitag? Wie wird der in der Orthodoxie begangen? Oder wie viele Denominationen gibt es überhaupt im Heiligen Land in Jerusalem?
Im Heiligen Land gibt es alles, was sich Christen nennt. Schon die Auferstehungskirche ist ja besetzt von 6 verschiedenen Konfessionen. Es ist die einzige Kirche in der ganzen Welt, wo 6 verschiedene christliche Dominationen den einen auferstandenen Herrn anbeten. Die Katholiken, vertreten durch die Franziskaner, dann die orthodoxen Christen, die Armener, die Äthiopier, die Syrer. Also es sind viele Gemeinschaften, auch hier in Jerusalem und im ganzen Land. Alles, was sich Christen nennt, möchte einen Fuß im Heiligen Land haben.
Jetzt haben wir auch schon einen ersten Anrufer, ein Freund von Ihnen, Paul Wittelmann, ist nun in der Leitung. Grüß Gott, Herr Wittelmann. Sie müssen das Radio leise machen, Herr Wittelmann, sonst gibt es Rückkopplungen. Jetzt müssen Sie erst noch das Radio leise machen, sonst gibt es Rückkopplungen, aber sonst begrüßen Sie ganz herzlich nun in der Sendung.
Soll ich auflegen, ja?
Nein, das Radio, nur das Radio leise machen. Also es gilt grundsätzlich für die Anrufer in der Sendung, sonst gibt es Rückkopplungen im Radio, sonst kann man da kein ordentliches Gespräch führen. Sie müssen nur Ihr Radio ausmachen, dann können Sie in die Sendung anrufen. So. Ja, dann warten wir noch ein bisschen. Und ja, dann die Grabeskirche steht ja im Zentrum des Geschehens und die wo der Kreuzigungsort ist und der Ort der Grablegung und der Auferstehung. Was gibt es denn da an besonderen Bräuchen oder
ja,
die Osternacht?
Die Osternacht, das ist das Allerwichtigste auch in der orthodoxen Kirche, wo am heiligen Samstag sich die Gläubigen in Gruppen in der Grabeskirche versammeln und man glaubt, dass eben das heilige Licht herabkommt und schon seit Jahrhunderten wird das auch bewiesen und immer wieder auch die Pilgerführer weisen darauf hin, dass der Patriarch ins heilige Grab hineingeht in der Osternacht und dass dann wie durch ein Wunder das heilige Licht sich entzündet und er dann dieses wunderbare Licht, dieses bläuliche Licht hinausträgt und die ganze Kirche wird zu einem Freudensaal, die vorher ganz dunkel war und dort mit einem Ruf, Christus ist auferstanden, ist wahr, ist auferstanden, verlässt man dann die Kirche und bringt das heilige Licht in die Familien von Jerusalem. Man könnte denken, das ist etwas Mystisches, etwas ein schönes Märchen, aber der Patriarch hat selbst ein Zeugnis auch gegeben, aber in meinem Interview, ich möchte das kurz vorlesen, dass es doch sehr bewegend ist, wo er sagt, ich betrete das Grab und knie in heiliger Furcht vor dem Platz nieder, auf dem Jesus nach seinem Tod gebettet wurde und von dem er von den Toten wieder auferstanden ist. Und in der heiligen Grabkapelle selber zu beten, ist für mich immer ein heiliger Moment an einem sehr heiligen Ort. Er in Heiligkeit auferstanden und von ihr aus hat er sein Licht in die Welt verbreitet. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, fährt er fort, dass das heilige Feuer genau an diesem Ort herabkommt. Bei Matthäus 28,3 steht ja, dass bei Christi Auferstehung ein Engel erschienen ist, der in ein furchterregendes Licht gekleidet war. Ich glaube, dass dieses Licht, das den Engel während Jesu Auferstehung umhüllt hat, dasselbe Licht ist, das auf eine wunderbare Weise jeden Ostersamstag erscheint. Christus will uns erinnern, dass seine Auferstehung Realität ist und nicht ein Mythos. Er kam wirklich in die Welt, um durch seinen Tod und seine Auferstehung das notwendige Opfer zu bringen, damit die Menschen die Wiedervereinigung mit seinem Schöpfer erfahren. Und ich suche dann meinen Weg bei den Grabraum in der Dunkelheit und falle auf die Knie. Hier spreche ich bestimmte Gebete, die uns durch Jahrtausende überliefert wurden, und warte dann. Manchmal warte ich ein paar Minuten, aber meistens passiert das Wunder gleich nachdem ich gebetet habe. Aus dem Innern des Steins, auf dem Jesus aufgebahrt wurde, entweicht ein unbeschreibliches Licht. Normalerweise hat es eine blaue Nuance, aber die Farbe kann sich ändern und kann viele Töne annehmen. Man kann es mit menschlichen Worten nicht beschreiben. Das Licht steigt aus dem Stein empor, so wie der Nebel aus einem See. Es sieht fast so aus, als ob der Stein von einer Wolke umgeben ist, aber es ist Licht. Das Licht verhält sich jedes Jahr unterschiedlich. Manchmal bedeckt es nur den Stein. Ein anderes Mal leuchtet es den ganzen Grabraum aus, sodass die Menschen, die in der Kirche warten, das Grab vom Licht erfüllt sehen. Das Licht brennt nicht. Ich habe mir nie den Bart verbrannt. Und an einem bestimmten Punkt steigt das Licht empor, bildet eine Säule, in der das Feuer sich anders verhält, sodass ich meine Kerzen anzünden kann. Und nachdem ich das Feuer empfangen habe, gehe ich nach draußen und gebe das Feuer zuerst dem armenischen und dann dem koptischen Patriarch und dann allen Menschen, die sich in der Kirche befinden. Soweit die Worte des Patriarchen. Und während dann der Patriarch in der Kapelle kniet, ist es draußen stockdunkel. Und dann hört man, wie die Atmosphäre sehr gespannt ist. Und wenn er dann mit zwei brennenden Kerzen hervortritt, die die Dunkelheit erhält, hallt ein Jubeln in der Kirche wieder, vergleichbar mit dem Torschrei bei einem Fußballspiel. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden.
Ja, das ist sehr ergreifend, dieses Wunder, was eigentlich hier in der westlichen Welt kaum bekannt ist. Jetzt wird so nach und nach immer mehr bekannt. Danke für Ihren Bericht, Herr Dr. Fleckenstein. Wenn Sie noch anrufen wollen in der Sendung, unter der 089517008008 kommen Sie hier in die Sendung Höre Israel. Sie können mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein ins Gespräch kommen, der uns live aus Jerusalem zugeschaltet ist. Und jetzt geht es zu Herrn Wittelmann, der uns aus Weinheim angerufen hat. Grüß Gott, Herr Wittelmann.
Ja, grüß Gott. Dankeschön für die Vermittlung. Herr Dr. Fleckenstein, darf ich du sagen? Ich bin der Paul. Wir haben ja zusammen österliche Erfahrungen gemacht.
Genau, ja.
Genau. Und ich bin so dankbar für deine Lichterfahrung jetzt, die du mitgeteilt hast, aber auch für die Lesungsausdeutungen. Mich beeindruckt immer wieder dieses ein Herz und eine Seele oder auch, dass man kritisch hinterfragen kann wie Thomas und ganz konkret praktisch inkarniert ihn erfahren kann. Und es erinnert mich an ein Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Und das haben wir zusammen auch, lieber Karl-Heinz, erfahren in einer ökumenischen Siedlung in Ottmaring bei Augsburg. Und ich bin so dankbar, dass ich heute mit dir so sprechen kann. Österliche Freude habe ich im Herzen. Vielleicht möchtest du was dazu sagen und sonst, wir sind verbunden und alles, alles Gute.
Ja, danke. Und auch diese österliche Freude möchte ich auch dir ins Herz schießen sozusagen. Und durch die Gebetsbrücke bleiben wir weiterhin verbunden, lieber Paul.
Danke für den Anruf, Herr Wiedelmann.
Ja.
Ihnen eine gesegnete Osterzeit noch.
Danke und Ihnen auch für den großartigen Dienst, den Sie als Radio Horeb immer wieder machen.
Danke, auf Wiederhören. Wir haben eine weitere Hörerin, die uns aus der Gegend von Osnabrück anruft. Frau Görner ist nun in der Leitung.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Görner.
Ich habe eine Frage. Also erst einmal finde ich es ganz toll, wie Sie das Thema angegangen sind mit einem Brief, jetzt weiß ich nicht mehr, ob an oder vom heiligen Thomas, dem Ungläubigen, und dass Sie ihn den Missbegierigen nennen, fand ich sehr spannend. Und dann habe ich eine Frage zu der Aussage, Glauben würde nicht heißen, Gott vorbehaltlos zu trauen. Da wollte ich doch noch mal nachhaken. Ist das nicht gerade das, was wir als Christen, so wie Gott uns bedingungslos liebt, dass wir auch ihn bedingungslos lieben sollten?
Ich glaube, da haben Sie mich missverstanden. Glauben sollte heißen, Gott vorbehaltlos trauen, zutrauen.
Ah, dann habe ich das falsch aufgefasst. Okay.
Ja, genau. Ja.
Dann ist gut, dass wir noch mal drauf eingegangen sind.
Ja.
Ja, das war's schon. Das war meine Frage.
Ja, Glauben heißt auch, dass wir wirklich Gott vorbehaltlos zu uns ihm vertrauen und dass wir auch wissen, wenn wir fallen, fallen wir immer in seine Hände, in seine liebenden Hände.
Genau.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf, Frau Görner.
Sehr gerne.
Und Ihnen eine gesegnete Osterzeit.
Ihnen auch noch eine gesegnete Osterzeit.
Danke, auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss. Ja, und dann selber das Osterfest am Ostersonntag. Wie wird denn das dann begangen in der Orthodoxie? Gibt es da auch besondere Bräuche?
Ja, die haben dann natürlich sehr viele Gesänge und sehr viele Hymnen. Und die Ikonen spielen eine ganz wichtige Rolle. Und das ist der Reichtum auch, der die orthodoxe Kirche uns schenken kann. Man versucht durch den Gottesdienst sozusagen die Freude des Himmels auf die Erde herabzuziehen, der ja auch dann sehr lange dauert, manchmal zwei, drei Stunden. Und durch diese Gesänge ist etwas, wird das vermittelt von der Nähe Gottes auf Erden sozusagen. Auch diese Ikonen haben eine viel tiefere Bedeutung als bei uns nüchternen Westlern. Bei uns ist einfach durch eine Darstellung ist einfach etwas abgebildet, nicht? Während die Ikone, die darf nur der Mönch, der gefastet hat und gebetet hat, schreiben. Die wird also nicht gemalt, sondern die wird geschrieben. Und das Bild, das er nun auf dem Grund seines Herzens schaut, durch das Gebet und Fasten, darf er das nun schreiben. Und durch die Ikone schau dich Jesus an. Du kommst in einen Dialog mit Jesus, mit den Heiligen, mit Maria. Wir hatten einmal, meine Frau und ich, eine Gruppe geführt, das waren orthodoxe Christen, die dann bei der Ikonostase in der orthodoxen Kirche in Nazareth haben sie erst einmal Viertelstunde lang die Bewohner des Himmels gegrüßt, sind von einer Ikone zur anderen gegangen, haben sie geküsst und haben einen Dialog mit den Bewohnern des Himmels hergestellt. Also das ist ein Reichtum, den die orthodoxe Kirche uns in die Gesamtkirche bringen und schenken darf.
Ja, sehr beeindruckend. Und dann die Oktavfeier ist genauso wie auch in der Westkirche, dann die 50 Tage auf Pfingsten hin. Das ist wahrscheinlich
genau, das
alles
ist ähnlich.
Gleich, ja.
Ist ähnlich, ja.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch mit Dr. Fleckenstein ins Gespräch kommen möchten, jetzt ist die Gelegenheit, die Telefonnummer in die Sendung lautet 089 517 008 und außerhalb von Deutschland wählen Sie zunächst die 0049 vor, dann die 89 517 008 008. Sie hören die Sendung Höre Israel bei Radio Horeb. Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Er ist dort auch Reiseführer, Touristenführer oder Pilgerführer. Er ist in der Sendung, er hat uns die Texte vom kommenden Sonntag ausgelegt, vom Weißen Sonntag, der auch der Barmherzigkeitssonntag ist. Und wir haben jetzt eine weitere Anruferin hier in der Sendung, Frau Schmelzer aus der Nordrhein-Westfalen. Ruf an. Grüß Gott, Frau Schmelzer.
Ja, grüß Gott. Und zwar, ich habe folgende Frage. Dadurch, dass ich angerufen habe, habe ich nicht ganz mitbekommen über dieses ewige Licht. Wann das angezündet, wann es kommt, nicht angezündet, es wird ja nicht angezündet, sondern es kommt ja von alleine das Licht in dem Grab, auf dem Grab von Jesus. Und da wollte ich fragen, an welchem Tag es kommt. Ich meine jetzt, es gibt ja, er hat ja erzählt, dass der Dr. Fleckenstein hat erzählt, dass es die orthodoxe Christen gibt und die katholische Christen. Und dieses Feuer, wann entsteht es, dieses Licht, nicht Feuer?
Ja, das ist am Ostersamstag. Am Ostersamstag, das wäre also morgen für die orthodoxen Kirche. Und zwar genau um 13.45 Uhr betritt der Patriarch die Szenerie. Und an der Spitze der großen Prozession umkreist er das Grab dreimal. Er legt dann seine liturgischen Gewande ab, bis auf ein weißes Gewand. Das ist also ein Zeichen der Demut vor der großen Kraft Gottes. Und nun werden alle Öllampen bereits in der vorherigen Nacht schon gelöscht. Es ist dann fast düster in der Kirche. Und dann mit zwei großen Kerzen betritt der Patriarch die Grabkapelle. Zuerst den kleinen Raum vor dem Grab und dann das Grab selbst. Und dann geschieht dieses Wunder, dass aus dem Grab, dass diese Grabplatte, dann dieses Grablicht, dieses bläuliche Licht herauskommt, woran er dann diese beiden Kerzen entzündet und dann weiterreicht.
Ja, ich frage deswegen, weil ich habe zu Hause zwei erwachsene Söhne und der eine davon, er die letzte Zeit, ich meine jetzt seit 10 Jahren schon, deswegen tauft er auch seinen Sohn nicht jetzt katholisch, obwohl er selbst katholisch getauft ist, da streiten wir immer mit ihm, weil er sagt, wenn der katholische Glaube, der richtige wäre, warum kommt dann das Feuer bei der am Samstag von orthodoxe Kirche, orthodoxe Glaube? Und da kann ich natürlich ihm nichts antworten. Warum sagt er, hat der Patriarch das Recht, da reingehen und das Feuer zu empfangen und den Leuten rauszubringen? Warum nicht der deutsche Bischof oder der Papst? Warum ist das? Und da kann ich immer wirklich, da bin ich geschlagen, da kann ich nichts sagen. Und das tut mir sehr weh, weil er auch seinen Sohn jetzt nicht auf die katholische Kirche und das tut mir sehr weh.
Ja, die orthodoxe Kirche ist ja die älteste Kirche. Die orthodoxen Brüder und Schwestern sind unsere Ältesten sozusagen in der Kirche, denn sie waren schon praktisch vom 1. Jahrhundert, vom 4. Jahrhundert hier schon in Jerusalem durch die Ostkirche, durch Konstantinopel. Und als die Katholiken kamen, erst mit den Kreuzfahrern, man nennt uns auch die lateinische Kirche, die Lateiner, erst mit den Kreuzfahrern kam die westliche Kirche hier ins Heilige Land. Und wir sind alle Brüder und Schwestern. Wir sind alle Glieder am Leib Jesu, ob wir jetzt katholisch sind oder evangelisch oder orthodox. Wir sind alle Glieder an seinem Leib. Und wir sollen immer mehr auch die Einheit finden und darauf betont, das betont ja immer auch wieder unser Papst Franziskus, dass wir die Einheit leben. Und die beiden haben sich ja auch schon umarmt, der Bartholomäus, der Vertreter der Ostkirche und der Papst. Also insofern sind wir alle Brüder und Schwestern. Und eben deshalb hat die Ostkirche war schon immer hier seit dem 4. Jahrhundert. Deshalb ist es eben der Patriarch, der hineingeht und dieses Feuer empfängt. Das heißt nicht, dass wir jetzt ungläubig wären oder dass die anderen ungläubig wären. Wir sind alle Brüder und Schwestern in Jesus. Alle sind wir seine Glieder an seinem einen Leib.
Ja, das weiß ich schon natürlich. Ja. Ein herzlicher Dank. Das kann ich Ihnen jetzt sagen, nur deswegen, weil die orthodoxe Kirche war da früher vertreten als unsere katholische Kirche. Dann habe ich schon mal ein früher vertreten, da habe ich schon mal ein gutes Argument in die
Frau Schmelzer, Zeit. Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Unsere Sendezeit geht hier jetzt schon dem Ende entgegen. Danke. Ihnen eine gute, gesegnete Osterzeit noch und Ihnen, Dr. Fleckenstein, ganz herzliches Vergelt's Gott, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns hier die Texte vom kommenden Weißen Sonntag zu betrachten und auch, was Sie über das Leben in Jerusalem, über das orthodoxe Osterfest gesagt haben, das Wunder vom heiligen Feuer, von der Auferstehung. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal nachhören möchten, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Morgen um 5 Uhr wird sie wiederholt in unserem Nachtprogramm und bereits heute Abend ist sie in unserer Mediathek unter www.horeb.org verfügbar. Oder ab Montag können Sie auch einen CD-Mitschnitt beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 08328 921 120. Und nun zum Schluss bitten wir noch um ein gemeinsames Gebet.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass durch deine Auferstehung die Mauer des Todes durchbrochen wurde. So dürfen auch wir aus der Hoffnung leben, dass wir mit dir am jüngsten Tag mit unserem verklärten Leib auferstehen werden. Manchmal sind wir wie Thomas von Zweifeln und Unsicherheiten befallen. Schenke uns die Glaubenskraft, auf dass wir uns, wie er, uns durchringen zu dem festen Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Aus dieser Glaubensgewissheit, Herr, lass uns wie die ersten Christen miteinander Freude, Leid und auch die materiellen Güter teilen, sodass niemand mehr sich allein gelassen fühlen muss. Wir danken dir, Herr, dass du immer in unserer Mitte bleibst. Amen.
Amen. Herzliches Vergelt's Gott, Herr Dr. Fleckenstein, noch einmal.
Ja, gerne geschehen.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine gesegnete Osterzeit weiterhin. Gottes Segen. Am Mikrofon war Andreas Büscher.